sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie mich hinführend zu dieser Predigt und zum begleitenden Frage dieser Predigt, mit der wir uns gleich auseinandersetzen, Ihnen eine kurze Geschichte erzählen, die sich zugetragen hat im Januar diesen Jahres, als wir auf Gemeindefreizeit in Lemförde im Diakonissen-Mutterhaus waren. Da sind wir jetzt, glaube ich, schon 5-mal oder 6-mal gewesen, das ist immer eine tolle Zeit. Und eine der Schwestern hatte mich gebeten, mit ihr nochmal ein Gespräch zu führen über die Planung, weil die mich einladen wollten im nächsten Jahr. Und dann war ich mit der verabredet, war bei ihr gewesen in ihrem Büro. Und diese Anlage dort in Lemförde ist relativ groß, da gibt es nicht nur einen Gästebereich, die haben auch ein Altenheim und eben einen Trakt, wo die Schwestern halt schlafen. Und dann bin ich von ihrem Zimmer dann, wo wir gesprochen haben, im Büro weggegangen. Und dann hatte ich mich so ein bisschen im Haus verlaufen. Jetzt war ich in einem Trakt, wo ich eigentlich gar nicht hingehörte. Und auf einmal stand ich vor einer weiteren Diakonisse, eine ältere Schwester, die war schon so gut über 70 und die musterte mich ganz scharf, nicht? Und ich war jetzt auch nicht im Anzug oder sowas halt, nicht? Ich war so ein bisschen so locker gekleidet und sie stand so vor mir und dann sagte die in einem, ja, so Kasernenhofturm: Was machen Sie hier? Ich spürte schon, was so der Hintergrund war, so nach dem Motto, ist der bei uns hier eingebrochen oder sowas, also da war eine Menge Misstrauen. Ich habe mich dann erklärt, ich habe gesagt, ich bin hier auf dieser Freizeit, bin der Freizeitleiter. Sie sind aber nicht Pastor Latzel. Doch, sage ich, ich bin Pastor Latzel. Und oh, da war die Frau ganz verändert. Oh, ich habe schon mal eine Predigt gehört. Ach, ne, und da war sie richtig entschuldigend, nicht mit ihren Worten, und schmeichelte mir so ein bisschen, weil vorher diese Frage, die war so anklagend gewesen, nicht? Das hatte sie selber gemerkt, meine Güte, und war selber erschrocken über die Härte und so ein bisschen, ja, ich sag mal, Lieblosigkeit, die so ein bisschen da in dieser Frage war: Was machen Sie hier, nicht? Was machen Sie hier? An diese Frage musste ich mich erinnern bei dem vorgeschlagenen Predigttext. Denn der in dem Predigttext, um den es geht, der Elia, kriegt diese Frage auch gestellt. Und zwar nicht von einer Diakonisse in Lemförde, die hat es damals noch nicht gegeben, so 850 vor Christus, sondern von unserem Herrn und Gott. Was machst du hier? In aller Schärfe, Elia, was machst du hier? Ich möchte Ihnen kurz, bevor wir den Predigtext lesen, die Geschichte erzählen, wie es dazu kommt, dass Gott diese Frage dem Elia stellt. Der Elia ist ein gewaltiger Mann Gottes, der größte Prophet des Alten Bundes. Der hat von Gott einen Auftrag erhalten und gesagt, weil das Volk Israel, was der Staat Israel abgefallen ist von mir, soll es jetzt 3,5 Jahre nicht regnen. Und verkündige du das. Elia verkündigt das und dann regnet es 3,5 Jahre nicht. Große Not in diesem Land. Und der König Ahab, nicht, der tobt vor Wut, nicht, über dieses Prophetenwort, nicht. Der sucht mit seinen Soldaten nach dem Elia, der will den töten. Eines Tages kriegt Elia Geheiß: Jetzt stell dich diesem Ahab, nicht. Und dann begegnet der Ahab und der Ahab wirft ihm vor: Du bist schuld, nicht, an all dem Elend in unserem Land, weil du uns verflucht hast, nicht. Und dann sagt Elia: Ich bin nicht schuld, du bist schuld mit dem ganzen Götzendienst, den du zulässt, mit diesem ganzen Baalsdreck. Und dann diskutieren sie so und dann sagt Elia knallhart: Dann lass uns eine Entscheidung herbeibringen, wer schuld ist. Hol du deinen ganzen Baalskult hier zusammen, all die Priester, die du hast, und dann wollen wir ein Opfer bringen und Gott möge entscheiden. Und dann kommt es zu einer der gewaltigsten Szenen im Alten Bund, nicht, das Gottesurteil am Karmel halt, nicht. Da kommen 450 Baalspropheten und 400 Propheten der Aschera halt, nicht, also fast 1000 Götzendiener halt, nicht. Und die laufen um einen Altar rum halt mit einem Stier, nicht. Also haben zwei Stiere sich hingestellt. Elia sagt noch: Sucht euch ja den aus, den ihr wollt. Ich will da keinen Vorteil haben. Die nehmen ihren Stier, schlachten den, legen den zerteilt auf ihren Altar. Und dann laufen sie im Altar rum und schreien: Aschera und Baal, zeig uns, dass du Gott oder dass ihr Götter seid, nicht. Und nichts passiert. Diese knapp 900 Mann, die laufen rum, nichts passiert. Und Elia steht so ein bisschen spottend daneben. Er sagt dann auch so: Schreit lauter, euer Gott schläft, nicht. Also ganz tolle Szene halt, nicht. Nichts passiert. Und dann sind die fertig, die machen das den ganzen Tag. Und dann tritt Elia an, vor seinem geschlachteten Stier, vor seinem Altar. Und dann sagt er noch: Macht nochmal einen Graben um den Altar und holt Wasser, 3-mal, 4 Eimer, und schüttet noch das Wasser obendrauf. Das tun ja auch die Menschen. Und dann betet Elia. Und dann schickt der Herr Feuer vom Himmel, dass alles verzehrt wird halt. Das ganze Volk Israel muss gewahr werden halt, nicht, dass der Herr Gott ist und dass die Baalen nur Götzen sind. Das erkennen sie für den Moment halt nicht. Und dann gibt es dann Befehl von Elia, eine ganz blutige Szene halt, nicht. Das Volk schreit, der Herr allein ist Gott nicht. Da bringen sie die Baalspriester an den Bach Kishon und da tötet er sie alle. Elia persönlich richtet sie alle hin. Da sehen wir, was das für ein gewaltiger Mann ist. Also, Sie wissen, ich bin so ein bisschen militärischer, so ein bisschen archaischer. Mir gefällt diese Szene sehr gut. Die Szene, die dann kommt, und da kommen wir jetzt zum Predigt, die gefällt mir überhaupt nicht. Also, dann erzählt der Elia noch dem Ahab, wie es regnen wird, und dann fängt es noch an zu regnen, dass die Erde kriegt wieder Wasser halt. Also, großartige Szene. Und der Ahab, der König, der kommt dann nach Hause zu seiner Frau. Und seiner Ehefrau erzählt er all das, was passiert ist. Und die Ehefrau wird stinkesauer auf den Elia. Und die sagt dann, den bringe ich um. Und das lässt sie auch kundtun. Jetzt kann man sagen, meine Güte, so ein Mann wie Elia, so ein kleines Mädchen, das da am Königshof wohnt, die Isabel, was soll die denn ihm tun? Und dann passiert das Furchtbare, dass der Mann Gottes, ich sag's mal so, sich in die Hosen macht. Der läuft weg, der hat Angst, der läuft tief in die Wüste rein, der legt sich in einen Wacholderbusch, da liegt er dann da und sagt, ich habe keine Lust mehr, alles umsonst, die Tracht mir nach dem Leben, ich will sterben. Der ist so in Depression, der will sterben. Da muss Gott einen Engel schicken, der muss den zurüsten, nicht? Der muss ihm zu essen und zu trinken geben, dass er ein bisschen weiter kann halt, nicht? Und dann läuft er weiter, so irrlos daher. Und dann kommt er schließlich in eine Höhle. Und in dieser Höhle wiederum, da verkriecht er sich. Und das ist der Punkt, wo jetzt unser Predigtext, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigtext einsetzt. 1. Könige 19, wir wollen hören auf die Verse 9 bis 10. Und Elia kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort für diesen Sonntag, mit dem du uns neu ausrichten willst, aus unserer Angst und aus unserer Verzweiflung heraus. Wir wollen lernen an dem, was du Elia gefragt hast für unser Leben, wie wir uns neu ausrichten lassen können. Dass wir das recht verstehen in dieser Predigt, dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Von dieser Frage her möchte ich diese Predigt aufbauen. Was machst du hier, Elia? Was machst du hier, Elia? Und dazu muss ich nochmal vorausschicken, heute ist die Vorrede zur Predigt ein bisschen länger. Elia ist nicht nur der Eigenname dieses großen Propheten. Elia ist gleichzeitig das Programm, das Gott ihm vorhält. Elia ist hebräisch und heißt, mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist Jahwe. Und wenn wir dann diese Frage hören, was machst du hier in der Höhle? Und das genau als Gegensatz, weil dein Gott doch Jahwe ist, nicht? Das ist genau diese Frage. Das kann doch nicht sein, wenn dein Gott Jahwe ist, dass du dich hier verkrüppelst. Was machst du hier, Elia? Davon wollen wir diese Geschichte verstehen. Wir wollen von dieser Frage her verstehen, die Frage angesichts seiner und deiner Angst. Zweitens, die Frage uns stellen lassen angesichts seiner und deiner Fehleinschätzung. Und uns diese Frage stellen lassen angesichts seines und deines Auftrages. Was machst du hier, Elia? Als erstes wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen und den Text noch einmal neu schauen. Angesichts seiner und deiner Angst. Elia hat Angst. Er hat Angst. Lesen Sie das ruhig nochmal zu Hause nach, diese beiden Kapitel, Kapitel 18 und 19, vor allen Dingen zu Beginn des 19. Kapitels, wie er in tiefer Angst ist. Das ist so ein Paradoxon der Angst, nicht? Als er in dem Wacholderstrauch liegt, nicht? Da erzählt er von seiner Angst. Er hat Angst, dass diese Soldaten der Isabel ihn töten und deshalb will er sterben. Das ist ein Irrsinn, nicht? Also als anständiger Mann Gottes hat er da aufzustehen und dann entsprechend, da soll er den Tod entgegennehmen halt, nicht? Aber nicht Angst zu haben vor dem Tod und dann, und das ist das Paradoxe, sich den Tod zu wünschen, nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber so weit führt einen die Angst, nicht? Man hat Angst, dass die einem was tun und da wünscht man sich den Tod. Und hier auch hier, er hat Angst. Angst vor der Rache einer Frau. Er, der eben noch fast 900 Mann mit eigener Hand umgebracht hat im Auftrage des Herrn. Der den Herrn auf seiner Seite wusste wie nichts andere. Dieser Elia, der hat Tote auferweckt. Der hat ein Wort gesprochen, hat es 3,5 Jahre nicht geregnet. Es gibt kaum einen vollmächtigeren Mann im alten Bund. Und trotzdem hat er Angst. Aber das muss er sich vorhalten lassen von Gott hier. Mein Gott ist Jahwe. Und da muss man sehen, wenn Gott, wenn mein Gott Jahwe ist, wenn Jesus mein Gott ist, dann hat Angst in meinem Leben keinen Platz mehr. Dann brauche ich mich in der Höhle nicht zu verbergen. Das eine passt nicht zum anderen. Entweder ist mein Herr und Heiland Jesus Christus oder ich habe Angst. Entweder Jahwe ist mein Gott oder ich muss in Furcht leben. Entweder es gibt einen Herrn, der sich um mich kümmert und der wie ein liebevoller Vater zu mir ist, oder ich muss selber Angst um all die Dinge haben in dieser Welt. Entweder oder. Das kriegt man nicht zusammen. Das eine geht nicht zum anderen. Entweder die Botschaft der Bibel, liebe Brüder und Schwestern, ist wahr. Entweder steht hier die Wahrheit unseres Lebens drin. Oder wir müssen ein Leben in Angst fristen. Aber wir können nicht sagen, das stimmt und ich habe gleichzeitig noch Angst. Das passt nicht zusammen. Wir haben eben die Evangeliumslesung aus Johannes 16 gehört, halt nicht. Da heißt es dann halt nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das verstehen manche so viel so nach dem Motto als eine Erlaubnis. Ja, ist ja nicht so schlimm mit deiner Angst, nicht? Die gehört mit dazu. Nein, dieses Wort müssen wir verstehen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt doch überwunden, so müsste man es doch sagen. Da gibt es keinen Grund mehr für die Angst. Ich habe da vor 4 Wochen schon drüber gepredigt. Und nicht, dass ihr denkt, ich habe keine anderen Themen mehr in der Schublade und die Bibel wird nicht mehr hergeben. Der Herr hat das so gegeben, dass heute das der Predigttext ist und ich euch wieder etwas über eure Angst sagen muss. Manchmal ist es so, dass der Herr uns hinterherläuft und dass er uns wirklich sturmreif schießen muss an den Dingen, wo wir richtige Blockaden aufgebaut haben. Du darfst, du sollst keine Angst haben. Das ist der häufigste Satz der Bibel. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und das ist jetzt nicht so ein frommer Wunsch, sondern das ist ein Befehl. Das müssen wir als Imperativ verstehen. Denn im Imperativ steht das da. Fürchte dich nicht. Als Kind Gottes ist dir das verboten. Brauchst du auch nicht mehr zu haben. Als meine Tochter noch kleiner war, da bin ich immer bei uns da in Erichshof auf den Schulhof gegangen, da bei der Grundschule. Die haben da so ein Klettergerüst, das ist wie so ein Bogen gespannt. Und da wollte ich immer, wie man das so macht als Vater, dass meine Tochter so ein bisschen motorischer, da begabter wird halt nicht, habe ich immer versucht, dass sie drüber läuft. Und wie sie das erste Mal das gemacht hat, da hat sie so viel Angst gehabt, da traute sie sich, obwohl ich drunter stand. Ich hatte hier so meine Hände halt nicht. Sie hat sich nicht getraut. Die hat nur so ein bisschen gesehen, so 2 Meter Höhe, und hat sich festgeklammert. Das war ein Prozess, bis sie das erste Mal drüber gegangen ist. Und dann hat sie verstanden, A, kann sie das, und B, der Papa steht ja drunter. Beim zweiten und dritten Mal war das dann kein Problem und dann ist auch ohne Festhalten eben drüber gegangen, weil ihr Papa drunter steht. Leider sind wir nicht so schlau wie meine kleine, damals glaube ich 5-jährige Tochter, die das irgendwann verstanden hat. Wir erleben immer wieder die Hilfe unseres Gottes, da könnt ihr alle von erzählen. Und trotzdem, wenn wir dann in die Zukunft gucken halt, nicht, dann haben wir immer wieder Angst. Da lassen wir uns immer von dieser Welt bestimmt sein lassen. Der Wochenspruch für diese Woche aus Lukas 9, der lautet, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Heißt, also wenn du dich ausrichtest mit deinem Leben, mit deiner Arbeit, mit deinem Dienst, zum Dienst am Pflug, fürs Reich Gottes halt, nicht? Dann aber immer wieder loslegst und nach dem Motto zurückguckst, nicht? Was ist denn mit all den Sorgen, mit all dem, was die Welt zu bieten hat? Dann bist du nicht richtig bei Jesus. Da bist du nicht geschickt für das Reich Gottes. Die, die geschickt sind für das Reich Gottes, die müssen nicht mehr zurückgucken. Die müssen sich nicht orientieren an dem, was irdisch ist. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen um eure Gesundheit. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen um eure Finanzanlagen halt. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, wenn eines Tages in den Tod geht. Weil Jesus da ist. Sonntag Oculi. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und das Tolle ist, wenn ihr das tut, dann dürft ihr, dann könnt ihr ohne Angst leben. Wir hatten ja gestern diesen wunderbaren Martini-Kongress mit den ganz tollen Vorträgen von Johann Hesse. Und der hat es nochmal deutlich gemacht, aus Römer 8, nicht, dass es 2 Arten gibt in dieser Welt. Einmal das Leben nach der Welt, nach dem Fleisch und einmal das Leben nach dem Geist. Den Blick des Fleisches haben, der Welt, oder den Blick Jesu Christi haben, den Blick des Geistes. Und er hat dann nochmal nach Römer 8, lest das nochmal nach, genau uns deutlich vor Augen geschickt, diesen Blick des Fleisches, den Blick der Welt, den müssen wir töten. Lest das bitte zu Hause nach. Nicht irgendwie so ein bisschen unterdrücken oder sagen, das kultivieren wir so ein bisschen unsere Angst. Nein, das müssen wir rausreißen, weil das satanisch ist. Angst ist satanisch. Wenn du Furcht hast, dann gibst du dich den Gedanken des Widersachers hin. Wir haben vor 4 Wochen, als wir über das Thema Angst einen ganzen Gottesdienst hatten, darüber gesprochen, wo kommt denn Angst her? Nicht, also da haben wir darüber geredet, dass es psychoanalytische Erklärungen gibt durch Freud, lerntheoretische Erklärungen, dass es kognitionstheoretische Erklärungen dafür gibt und haben alle gesagt, das haben so gewisse Berechtigkeiten für die Soziologie. Aber für die Wahrheit dieser Welt ist der Ursprung der Angst ein ganz anderer. Der Ursprung der Angst ist der Teufel. Wann immer du Angst hast, bist du dem Teufel auf den Leim gegangen. Das ist so. Der ist ganz intelligent und ganz, ganz, ganz raffiniert. Das merken wir manchmal gar nicht. Aber Angst ist etwas, was der Widersacher tut. Ist nichts, was Jesus Christus tut. Nochmal, der häufigste Satz der Bibel. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Mit Jesus leben und auf Jesus ausgerichtet sein heißt angstfreie Existenz. Ohne Jesus heißt Leben in Angst in dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um die Dinge kümmern sollen. Das sage ich auch nochmal zur Unterscheidung. Es gibt ein Unterscheiden zwischen Sorgen und Kümmern. Ihr dürft eure Rentenversorgung, eure Rentengelder anlegen, halt, ihr sollt euch auch kümmern um eure Häuser, aber kümmern und nicht Sorgen und Angst haben. Tut das, was nötig ist, und dann überlasst den Rest dem Herrn. Angst, liebe Brüder und Schwestern, ist die Abwesenheit von Vertrauen zu Gott. Und Elia, der hat nicht mehr mit Gott gerechnet. Der hat seinen Blick auf was ganz anderes ausgerichtet gehabt hier in der Höhle. Der hat nur die irdischen Dinge gesehen. Und deshalb hat er sich auch vor Schiss in der Höhle verkrochen. Und genauso wie der Elia sind wir. Wenn wir mit den irdischen Dingen rechnen und anfangen, die Rechnungen dieser Welt zu machen, dann dekliniert uns der Widersacher durch. Und am Ende, wenn wir einen Strich ziehen, bleibt immer die Angst. Aber wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, wenn wir die Ewigkeitsperspektive für das Leben hier schon haben, dann schwindet die Angst. Angst ist Unglaube, weil ich Gott nicht vertraue. Und wenn Jahwe mein Gott ist, wenn Jesus mein Gott ist, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Nein, dann darf ich keine Angst mehr haben, weil er doch da ist. Der Herr dieser Welt, der mich lieb hat halt. Nicht, das haben wir eben nochmal gehört bei diesem Text aus Johannes 16. Gott hat uns lieb. Wenn das stimmt, und dieser Gott ist der Schöpfer dieser Welt, und der ist mir Liebe zu, dann ist für Angst kein Platz mehr, wenn ich das verstanden habe. Und deshalb ist die erste Frage an dich in deiner Angst. Was machst du hier? Was machst du hier, fragt dich Gott. Was machst du hier in deiner Angst? Ich, Jesus, bin doch da, dein Gott. Wir wollen als zweites die Frage hören, angesichts unserer Fehleinschätzung, der Fehleinschätzung Elias und unserer Fehleinschätzung. Elia unterliegt hier einer krassen Fehleinschätzung. Wir lesen das hier. Da sagt er, ich bin alleine übrig. Ich habe jetzt mein ganzes Leben hier gerackert für dich. Ich habe verkündigt, ich habe eine Menge Wunder getan. Aber nichts ist passiert, ich bin alleine übrig. Das ist seine Sicht auf Israel. Sicher, damals hat es in Israel schlimm ausgesehen. Die meisten sind abgefallen. Aber wenn man dann das Kapitel weiterliest, dann sagt Gott das nochmal ganz deutlich. 7000 Mann haben ihre Knie nicht gebeugt vor den Baalen. Da ist ein Rest, mit dem es weitergeht. Aber das sieht Elia nicht. Der sieht nur seinen kleinen, begrenzten Horizont. Kann er auch nicht, er ist nur ein Mensch. Aber Gott sieht ganz anderes. Er hat eine krasse Fehleinschätzung. Er denkt, er ist ganz allein und deshalb hat er die große Angst. Aber das ist nicht so. Er ist nicht allein. Erstens sind da noch 7000 andere, aber auf die kommt es gar nicht an. Der Herr ist da. Unmittelbaren Anschluss an diese Szene gibt es übrigens die Theophanie, die Gottesschau, die Elia erleben darf, nicht? Wie Gott dann an der Höhle vorbeigeht. Oh, das ist auch so unglaublich gewaltig, nicht? Wie dann dieser schwache Mensch das Geschenk bekommt, wie er Gott erleben darf. Das ist großartig. Lest es bitte nach. 1. Könige 18 und 19. Großartig. Aber in der Höhle hat er noch die Fehleinschätzung. Ich bin ganz allein. Und er fragt ihn eben Gott, was machst du hier? Und macht ihm das deutlich. Und das erlebe ich auch immer wieder. Nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch, ich komme ja ab und zu mal rum, im Bundesgebiet macht er alle möglichen Bibelabende, Bibelstunden, Evangelisation, bibeltreuen Gemeinden bei guten Geschwistern, dass da so eine Fehleinschätzung ist. Wir sind so wenige. Es wird immer weniger. Und lohnt sich es eigentlich noch? Damals vor 30 Jahren, da war der Saal voll und heute ist nicht mal mehr die Hälfte, nicht? So eine Verzagtheit. Vor 1,5 Wochen war ich ausnahmsweise mal hier auf der Pfarrkonferenz Bremen-Mitten. Da wurden die Zahlen vorgestellt, auf die wir uns einzustellen haben. Da war der Horst Janus von der Kirchkanzlei, der hat berichtet, 1970 hatten wir in der BEK noch 540.000 Mitglieder. Heute, 2011, das war dann die Zahl der Statistik, sind es noch 210.000. über 330.000 Mitgliedern, die verloren gegangen sind in 40 Jahren. Was meint er, wie da die Kollegen dann auch gezittert haben, nicht? Da ging es auf einmal los, nicht? Weil da geht es ja sofort los. Wenn so viele Leute austreten halt, nicht? Wie soll das weitergehen? Wer soll meine Pension bezahlen? Wie wird es dann weitergehen in unseren Gemeinden, nicht? All die Fehleinschätzungen, nicht? Man guckt nur auf die Dinge, die man so vor Augen hat, die wir sehen. Und das habe ich auch in dieser Runde gesagt, man rechnet nicht mehr mit der Möglichkeit unseres Gottes. Also ich bin kein Statistiker. Ich beteilige mich nicht an der Mathematik des Teufels. Ich will immer schauen auf Jesus Christus. Mag sein, dass eine Gemeinde, eine Kirche kaputt geht, kein Thema. Aber eins weiß ich, eine Gemeinde und eine Kirche, die treu zu Jesus steht, die braucht keine Angst zu haben. Die werden zwar durch schweres Fahrwasser kommen, das mag auch sein. Aber da müssen wir uns keine Gedanken und Sorgen machen. Also das sage ich euch auch nicht für all das, was ihr mal hören werdet. Die EKD hat ja auch wieder so eine neue Horrorstatistik aufgelegt, nicht was alles an Zahlen ist halt. Macht euch keine Sorgen, das sind Fehleinschätzungen. Klar, das sind die nackten Zahlungen dieser Welt. Aber wenn du daraus die Ableitung für deinen Dienst tust, kannst du direkt vergessen. Jesus ist da, Gott ist da. Und da brauchen wir uns nicht in den Höhlen zu verkriechen und dann all die Fehleinschätzungen tun. 1. Timotheus 1 heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dann heißt es weiter, schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen, schäme dich auch meiner nicht. Gott gibt dazu das Kraft, für das Evangelium zu leiden halt nicht. Gott gibt die Kraft. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, nicht den Geist der Angst, sondern den Geist der Kraft. Und wenn ihr ausgerichtet seid auf Jesus, dann habt ihr immer Kraft. Ganz gleich, was die Welt euch einflüstern will und euch zu irgendwelchen Fehleinschätzungen verleiten möchte. Und eins sage ich euch auch. Natürlich können manchmal Situationen kommen, wo man tatsächlich auf dem Posten, den man zu halten hat, im Auftrag Gottes der Letzte ist. So nach dem Motto in eurer Familie. Ja, der hat ja gut reden, der Latzel, nicht? Der lebt ja in einer frommen Familie halt, nicht? Der hat eine fromme Gemeinde, aber wenn der wüsste, nicht? Mein Mann ist nicht, glaube ich, meine Kinder, nicht? Meine Enkelkinder, ganz katastrophale Sache halt, nicht? Du bist nicht allein. Das heißt, wenn kein Mensch mehr da ist, Jesus ist da, das ist eine Fehleinschätzung. Und er lässt seine Gerechten nicht. 1. Mose 19, das ist auch so eine Geschichte, da ist einer allein, der mit Gott geht, Lot, in Sodom. Nicht? Sonst nur verdorbene Menschen um ihn herum, die den Herrn nicht kennen. Was passiert da? Da holt Gott seinen Gerechten raus. Unvollstreckt das Gericht an dieser Welt. Das wollen wir auch nie vergessen. Wenn wir denken, die Welt überrennt uns. Uns kann niemand überrennen, wenn wir bei Jesus sind. Nein, die Welt wird gerichtet werden. Und so wie Sodom gerichtet wurde, so wird jeder gerichtet, der gegen Jesus steht. Und das dürfen wir wissen. Wir sind auf der Seite des Siegers, dessen, der richtet. Wir sind nicht allein. Du magst momentan den Eindruck haben, dass du in deiner Situation allein bist. Aber Gott lässt die Seinen nicht allein. Ich habe mal eine wunderbare Predigt von Billy Graham gelesen. Da hat er von einem Bericht erzählt aus der Mitte des vorletzten Jahrhunderts, 1850. Da war ein Missionar Peyton auf den neuen Hybriden im Südpazifik. Und damals, also das war noch relativ unkultiviert. Da hat er mit seiner Frau und seinen Kindern missioniert. Aber den Stamm, wo er gewesen ist, die waren tief in den heidnischen okkulten Dingen drin und die hatten mitbekommen, dass sie umbringen wollen. Da hat dieses Missionars-Ehepaar überlegt, gehen wir nicht, und die sind geblieben. Und dann eines Nachts greift dieser heidnische Stamm an. Die kommen mit den ganzen Kriegern und wollen die umbringen. Kommen mit mehreren Dutzend Männern und laufen um das Haus herum. Und das kriegt dieser Missionar mit seiner Frau und die wissen, jetzt geht's zu Ende. Und haben sich hingesetzt und haben gebetet, intensiv gebetet. Die ganze Nacht sind diese Krieger um das Haus gelaufen mit ihren Bewaffnungen und nichts passiert. Und als es morgen wird, sind sie sehr erstaunt, dass die abziehen. Die tun weiter ihren Dienst und nach einem guten Jahr bekehren sich Großteile des Stammes, unter anderem der Häuptling. Und der Häuptling dieses Stammes wird ein guter Freund von diesem Peyton, von diesem Missionar. Und irgendwann kommen sie in ein Gespräch über diese besagte Nacht. Und dieser Peyton fragt ihn, was ist denn damals los gewesen? Warum habt ihr uns nicht getötet? Das hattet ihr doch vor. Dann hat er gesagt, ja, das wollten wir, aber als wir kamen, da waren so viele Männer um euer Haus. Die leuchteten so, da hatten wir Angst, hineinzugehen. Und da sind wir abgezogen. Dann hat er gesagt, ich war alleine mit meiner Frau und meinen Kindern. Und da hat dieser Peyton erst gemerkt, dass der Herr seine Engel gesandt hat, die sich um das Haus aufgestellt haben. Klar, der war allein. Da war sonst niemand irgendwie mit dem Gewehr oder irgendwie ein englischer Soldat oder sonst jemand. Aber in Wirklichkeit war er nicht allein. Der Herr war da. Jahwe, Jesus war sein Gott. Und deshalb war er nicht allein. Wenn das Menschen erzählt in der Welt, die sagen, oh, Märchengeschichten halt, nicht? Kinderglaube, Aberglaube. Mein Herr und Gott sagt mir das in einem meiner Lieblingspsalme, Psalm 34. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Das ist das, was Gott tut. Wir haben es eben auch gehört im Psalm 46. Gott steuert den Kriegen in dieser Welt. Vergesst das nie. Der Herr sitzt im Regiment und ohne den Willen unseres Herrn im Himmel fällt kein Haar von unserem Haupt. Und da passiert auf der Krim nichts, was der Herr nicht will und auch in Syrien nicht. Der Herr sitzt im Regiment, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Aber Furcht brauchen wir nicht zu haben, keine Angst zu haben. Und vor allen Dingen sind wir schon mal gar nicht allein. Das ist eine grobe Fehleinschätzung. Und angesichts dieser Fehleinschätzung halt nicht, wird Elia gefragt, was machst du hier? Was machst denn du hier? Stimmt doch gar nicht, was du dir durchrechnest. Und das fragt Gott dich auch. Angesichts deiner Fehleinschätzung, wo du die Möglichkeiten Gottes klein rechnest, was machst du hier in dieser Höhle? Was machst du hier? Und dann drittes, was Gott fragt, er fragt angesichts seines und deines Auftrages, was machst du hier, Elia? Das ist eine Spitzenkraft. Ich sage es nochmal. Der größte Prophet des Alten Bundes, der später bei der Verklärung dabei ist, nicht? Als Jesus da kommt und Elia und Mose dann wirklich nochmal vom Herrn geschickt werden. Einer der zwei neben Henoch, die nicht sterben müssen im Alten Bund, die entrückt werden. Nicht? Auch das ist so eine gigantische Stelle, also ein wahnsinniger Mann. Das ist die absolute Spitzenkraft an Bodenpersonal, den Gott im Alten Bund gehabt hat. Und was macht diese Spitzenkraft? Verkriecht sich in der Höhle. Setzt die Gaben nicht ein, die er hat. Ja, dann muss der Herr kommen und muss sagen, was machst denn du hier? Was machst du hier? Und vergräbst dich mit deinen Gaben. Ich habe einen Auftrag für dich. Kriegt er auch dann direkt gesagt. Nachdem er dann Gott schauen darf, in dieser wunderbaren Theophanie halt nicht, da sagt er, und jetzt mach dich auf. Das nächste machst du folgendes. Du salbst den Hazael zum König über Aram. Du salbst den Jehu als König über Israel. Und du salbst den Elisa zu deinem Nachfolger. Der hat ja einen Auftrag, der muss was machen mit der Gabe, die er hat, mit dem Heiligen Geist, der in ihm ist halt, nicht? Das muss er machen. Aber in der Höhle hat er sich erstmal verkrochen und ist seinem Auftrag nicht nachgekommen. Wisst ihr, das müssen wir tun, wenn wir zu Jesus gehören. Wenn Jahwe unser Gott ist, wenn der Herr und Heiland unser Gott ist, dann müssen wir die Dinge, die der Herr uns gegeben hat, einbringen in sein Reich. Wir sind Salz der Erde, Licht der Welt. Und wenn man Licht der Welt ist, da darf man sein Licht nicht in die Höhle stellen, da darf man sich unter einen Scheffel stellen, sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, sondern es muss leuchten in dieser Welt. In 1. Petrus 4 lesen wir, dient einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Uns, die wir zu Jesus gehören, ist die Gnade Gottes anvertraut. Und damit sollen wir einander dienen in der Gemeinde und in dieser Welt. Und dürfen uns nicht mit unseren Gaben verkriechen in unsere Höhlen hinein. Sei es die Höhle der Angst, weil wir uns nicht trauen. Sei es die Höhle der Arbeit, nicht? Ich kann leider nicht mitmachen, Herr Pastor, tut mir leid. Ich habe ja so viel zu tun auf meiner Arbeit, nicht? Und dann legt der Teufel auch noch einen drauf, dann macht er eine Beförderung, dann musst du noch 2 Stunden mehr arbeiten, hast du gar keine Zeit mehr, kannst du mal deine Bibel lesen machen, nicht? Oder in deiner Höhle der Familie. Jetzt kommt das zweite Kind bei uns. Jetzt kann ich mich nicht mehr einbringen. Jetzt muss ich alles zurückfahren. Alles ist wichtiger als denn das Reich Gottes. Oder eingerichtet in deiner Bequemlichkeit. So wie Mose, als er berufen wird, hat einfach keinen Bock mehr, nicht? Einfach keine Lust, nicht? Alles andere ist angenehmer, nicht? Abends die Simpsons gucken oder Two and a Half Men, aber nicht engagieren fürs Reich Gottes halt, nicht? Es gibt so viele Höhlen, in die wir uns rein verziehen. Nichts dagegen, wenn einer Karriere macht, gar kein Thema. Seid anständig und fleißiger Arbeiter. Nichts dagegen, wenn einer guter Familienvater, eine gute Mutter in der Familie ist, auch gar keine Frage. Und ich gönne euch auch eure Sennerungen, die ihr guckt oder was weiß ich, eure Urlaube. Aber das Wichtigste ist das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird der Herr euch dann geben. Kümmert euch um die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Das muss das Primäre sein. Das ist euer Auftrag. Wer zu Jesus Christus gehört, der hat einen Dienst zu tun. Und ich hoffe, dass ihr alle euren Dienst kennt. Nicht den Dienst mit eurer Frau in eurem Garten, den ihr zu tun habt, oder eurer Arbeit, die ihr zu erledigen habt, sondern euren Dienst im Reich Gottes. nicht dienender Christ ist ein Widerspruch in sich selber. Der alte Pietistengeneral Volken hat immer gesagt, der wichtigste Buchstabe im Alphabet ist das D. Demut, Dankbarkeit, Dienst. Demut, Dankbarkeit, Dienst. Und ich möchte das wiederholen, auch du hast einen Dienst. Nur ganz viele von uns haben sich ebenfalls vergraben mit unseren Gaben, nicht? Die Gaben werden für alles Mögliche eingesetzt, aber nicht fürs Reich Gottes. Und da fragt Gott dich ganz speziell heute, was machst du hier? Was machst du in deiner Höhle, in der du dich vergraben hast? Mann, ich habe dir Gaben gegeben, du bist unglaublich begabt. Die brauche ich raus aus der Höhle und sie eingesetzt. Und das ist spannend, danach zu gucken, wozu der Herr einen begabt hat, was man tun soll. Das ist doch was Großartiges. Ich bin immer wieder neu gespannt, was er mir gibt. Nicht nur als Pastor, sondern auch in meinem Umfeld, wo ich jetzt nicht rein dienstlich, hauptamtlich aktiv bin. Halt nicht. Immer wieder danach zu fragen. Und ich bin auch immer wieder gerufen, das immer wieder neu zu tun. Meine Gaben einzubringen, sie nicht nur für mich zu gebrauchen, sondern tatsächlich für andere. Also ich predige euch nicht nur hier. Also das bitte, das möchte ich mal ausdrücklich sagen. Nicht, dass einer geht und sagt so nach dem Motto, der Latzel, der hat uns wieder rund gemacht von der Kanzel her. Nicht? Diese drei Fragen, die sind als erstes an mich gegangen. Da musste ich mich ganz schön in Frage stellen lassen. Und da muss ich auch meine Antworten finden. Aber es ist auch meine Aufgabe als euer Pastor, euch auch diese Fragen zu stellen. Was machst du hier angesichts deines Auftrages, den du vielleicht gar noch nicht kennst? Ich habe diese Predigt begonnen mit dieser Geschichte aus Lemförde, wo mich diese Schwester gefragt hat, was machen Sie hier? Da habe ich zwei Sätze gebraucht, um mich zu erklären. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und diese Fragen für mein Leben gehört habe, angesichts meiner Angst, angesichts meiner Fehleinschätzung, angesichts meines Auftrages, da habe ich gemerkt, ich kann es dem Herrn nicht erklären. Ich kann nur bitten, dass er mich neu ausrichtet, mich rausholt aus meiner Höhle der Angst, aus meiner Höhle der Fehleinschätzung und aus meiner Höhle, wo ich mich verkrochen habe für meinen Auftrag. Und dass ich mich zurüsten lasse neu für den Dienst. Und ich wünsche es euch auch, dass ihr diese Frage Gottes für eure Situation gehört habt. Dass Gott euch fragt, was machst du hier? In deiner Höhle der Angst, in deiner Höhle der Fehleinschätzung und in deiner Höhle, wo du dich vor deinem Auftrag verschanzt hast. Geht dieser Frage nach und setzt euch mit dem lebendigen Gott über diese Frage auseinander. Was machst du hier, wo Jahwe Jesus doch dein Gott ist? Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.